90% sind Datenputzen, 5% sind Modelltrainieren, 5% sind Erklären, warum 95% Genauigkeit nicht reicht.
Heute ziehen wir den Vorhang zurück und zeigen euch, wie ML-Projekte wirklich ablaufen. Wir teilen unsere Erfahrungen, überraschendsten Learnings und verraten, was wir Unternehmen vor ihrem ersten ML-Projekt raten würden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstlich Klug, dem KI-Podcast ohne Hype, dafür mit Fakten und Begeisterung. Von Afritz Consulting und Divisio. Aus dem vorweihnachtlichen Köln begrüßen euch Andreas und Christoph. Hi Andreas.
Hi Christoph.
Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Künstlich Klug, dem KI-Podcast.
Heute mal nicht zu KI, was wir heute alle kennen als ChatGPT, ja, auch wenn das nicht stimmt, sondern ML, Machine Learning.
Genau, vielleicht ordnen wir das gerade mal so grob ein in die Abstufung von KI und LLM, was wir bisher so als Begriffe benutzt haben, und neuronale Netze. Wo kommt das in der Schublade?
Genau, also man kann sich erstmal die KI als Ganzes vorstellen, und zwar die KI aus der Sicht der Informatik. Mhm. Künstliche Intelligenz ist ein Untergebiet der Informatik, wo wir halt versuchen, intelligente Systeme zu bauen. Und da gehört viel mehr zu, als die meisten Leute denken. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von KI, die wir irgendwann vielleicht auch mal erklären können, die aber im Moment gerade nicht so in den Medien vertreten sind. Schachcomputer zum Beispiel funktioniert ganz anders als ein LLM, ist aber auch KI. Und eine Untergruppe von KI ist das Machine Learning, das maschinelle Lernen, wo wir halt keine Intelligenz programmieren. Das versucht man bei anderen Sachen. Man versucht eine Intelligenz wirklich händisch irgendwie zusammenzubauen, wie ein Uhrwerk, sondern man nimmt einen etwas allgemeineren Algorithmus und Daten. Und dieser Algorithmus kann auf den Daten lernen, so nennen wir das zumindest. Und dann kommt am Ende ein System raus, wenn alles glatt geht, das eine Lösung für ein Problem erzeugt. Und unter diesem maschinellen Lernen, da gibt es auch wieder ganz viele spannende Sachen, gibt es die neuronalen Netze. Die sind also auch nur eine Variante davon. Dann sind wir eigentlich schon beim aktuellen Thema. Neuronale Netze kann man heutzutage synonym mit Deep Learning nennen. Also am Anfang hat man gesagt, Deep Learning ist, wenn die neuronalen Netze sehr tief sind. Aber es gibt keine neuronalen Netze mehr, die man heute für irgendwas nimmt, die man nicht als Deep Learning bezeichnen würde. Und dann gehen wir ins Deep Learning noch tiefer rein. Da gibt es eine spezielle Unterart der neuronalen Netze. Das sind die sogenannten Transformer-Modelle. Die haben eine gewisse Architektur, da müssen wir gar nicht drauf eingehen heute. Und von den Transformer-Modellen gibt es wieder eine Unterarchitektur. Das sind die sogenannten Decoder-Only oder GPT-Systeme. Aha, kommt wieder ein ganzes Wort. Und von diesen GPT-Systemen ist eins ChatGPT. Da sind wir. Wir gehen heute mal wieder ein paar Stufen auf der Leiter hoch. Zum allgemeinen Machine Learning. Also wie läuft es ab, wenn man eine Maschine selber trainieren will oder man hat ein Projekt und holt einen Dienstleister und der soll das trainieren. Also wie mache ich Machine Learning, wenn ich selber mal was bauen will und nicht nur ein LLM benutzen?
Was sind da so klassische Anwendungsfälle, also wo man vielleicht nicht, ich sag mal, so ein Modell aus der Schublade zieht, das vielleicht auf Hugging Face oder anderen Plattformen schon da ist, sondern vielleicht tatsächlich sich was Eigenes antrainieren möchte?
Da sagst du gleich was Wichtiges, nämlich Hugging Face. Ja. Also generell ist es so, es ist nichts Verwerfliches dabei, ChatGPT oder irgendwas zu benutzen. Wenn es funktioniert, warum nicht? Da muss man einfach rechnen, lohnt sich das preislich und ist das gut genug? Also es ist nicht so, dass man sagen muss, echtes Machine Learning ist irgendwie, ja, es ist schon cooler, finde ich, aber cool bezahlt keine Rechnung. Dann hast du etwas Wichtiges genannt, Hugging Face. Hugging Face ist eine Plattform, für mich ehrlich gesagt eine viel wichtigere KI-Firma als OpenAI, weil Hugging Face ist das Zuhause für sogenannte, oder bei Hugging Face gibt es fertige Modelle. Das heißt, der nächste Schritt, wenn ich nicht eine fertige API benutze, ist, dass ich gucke zum Beispiel auf Hugging Face, viele andere, die sind ja de facto Standard. Ich gucke auf Hugging Face, woanders gucke ich gar nicht mehr, ob es vielleicht eine KI, ein Machine Learning Modell schon gibt, was mein Problem löst. Weil muss ich nicht selber trainieren, da spare ich eine Menge Geld, wenn die Lizenz dieses Modells stimmt. Und auf Hugging Face ist fast alles Open Source. Das kann ich oft sogar kostenlos benutzen. Das raten wir unseren Kunden auch immer. Und die meisten Sachen, die wir den Leuten empfehlen oder einbauen oder weiter mitarbeiten, basieren auf dem fertigen Modell. Aber dann, wenn das nicht geht, dann muss ich eventuell ein Modell selber trainieren. Genau, und da gibt's halt gewisse Gründe. Der Hauptgrund, warum ich ein Modell selber trainiere, ist einmal, es gibt keins. Oder ich kann es mit einem großen LLM machen. Die können echt viel heutzutage, die Dinger. aber ich habe ein Datenschutzproblem unter Umständen oder auch ein Kostenproblem. Wenn man zum Beispiel Millionen von Ultraschalldaten analysieren möchte, wir haben ein System gebaut, das Ultraschalldaten analysiert, dann ist das einfach zu teuer über ChatGPT, weil ich die ganzen Tokens bezahlen müsste, das kann ich mir gar nicht leisten. Mhm. Oder es muss in irgendeiner Fabrikhalle laufen, wo ich kein Internet habe. Da muss es auch irgendwie reinpassen. Oder es muss auf einem sehr langsamen Computer laufen. Und generell ist es so, wenn ich ein Machine Learning Modell speziell für eine Aufgabe trainiere, ist das viel, 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 viel energie- und kosteneffizienter im Betrieb als ein großes LLM, weil das winzig klein ist. Ja. Also die meisten Sachen, die wir selber trainieren, die kann ich auf dem Laptop trainieren. Wir haben in der Firma immer Gaming-Laptops mit einer schönen großen Grafikkarte und sehr oft benutzen wir gar keine Cloud-Server mehr. Ich lasse es eine halbe Stunde auf dem Schreibtisch laufen, aber der Laptop wird ein bisschen laut und heiß, aber es geht oft.
Okay, bevor wir irgendwie ins Training reingucken, vielleicht mal so der grobe Ablauf, wenn jemand jetzt an dich rantreten würde und sagen würde, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie ein eigenes Modell, um beispielsweise sowas wie Ultraschalldaten oder was anderes zu analysieren oder auszuwerten. Wie würde man da grundsätzlich vorgehen?
Das Erste, und jetzt fangen wir mit einer Sache an, die wir mindestens 10 oder 20 Mal in dieser Folge wiederholen werden, das ist Daten. Aha. Das heißt also, die Frage, wie baue ich sowas, die stellt sich erstmal ganz am Ende. Mhm. Man sollte natürlich mit einem Fachmann sprechen, der eventuell warnt, Vorsicht, das keine Ahnung, da gibt's nichts. Aber die meisten Sachen lassen sich heute erstaunlich gut durch Machine Learning lösen, wenn die Daten gut sind und man sich genug Zeit dafür nimmt. Da muss man, das ist immer eine Kostenrechnung, das muss man vorher mal so ein bisschen abschätzen, ob mir das Geld wert ist. Ja, denn wenn ich einen Mitarbeiter habe, der das Problem wunderbar löst und das Machine Learning Modell allein zu bauen, kostet mich einen sechsstelligen Betrag, kann es einfach sinnvoll sein, das weiter an Menschen machen zu lassen. Aber abgesehen mal von der Abwägung, dass man überhaupt mal eine Indikation macht, okay, wird es fünfstellig, wird es sechsstellig, wird es siebenstellig, wirklich ganz grob, das kann man sehr früh sehen, ist die erste Frage, wie sieht es mit den Daten aus? Bevor ich also überhaupt wissen kann, welches Modell ich nehmen kann, muss ich ja wissen, welche Daten da sind, weil unterschiedliche Modelle brauchen unterschiedliche Datenmengen, Qualitäten. Und insbesondere ist die Frage, welches Problem möchte ich lösen? Zum Beispiel möchte ich etwas nur klassifizieren, Kategorie ABC, oder möchte ich etwas markieren, oder möchte ich eine Heatmap für irgendwas erstellen, so hell, dunkel, wo ist ein interessanter Bereich? Das heißt, der erste Schritt, und dann wirst du mir jetzt zustimmen, weil das kennst du von jedem IT-Problem, ist erstmal ganz gut rauszufinden, was will der Kunde wirklich? Und in aller Fairness, manchmal weiß es der Kunde, denkt der Kunde, er weiß es noch nicht. Und dann kann ich auch nur allen empfehlen, die sowas machen möchten, als Auftraggeber auch hinzugehen und zu sagen, okay, mal ganz offen ranzugehen, dass wir wirklich jetzt mal runtergehen auf die Frage, was ist das Problem, das ich lösen möchte.
Ja, das heißt, du gehst eher vom Zielbild aus und überlegst dir, was soll am Ende bei rauskommen, um dann zu überlegen, was bräuchte ich eigentlich an Daten am Anfang, um das rauszubekommen.
Genau, also wie bei jedem guten IT-Projekt, erstmal rausfinden, welches Problem will ich lösen. Mich einarbeiten in die Domäne. Und dann geht man rückwärts. Manchmal sind halt Daten da und die Antwort ist, das sind die Daten, die haben wir, es gibt keine anderen. Und dann muss man versuchen, dieses gewünschte Ziel und die Daten so ein bisschen in Übereinkunft zu bringen, um zu schauen, okay, kriege ich das damit hin? Und wenn nicht, zu sagen, okay, wie gehen wir, also okay, wir schaffen nicht wirklich alles, was ihr wollt, aber was weniger können wir schaffen, was sich lohnt.
Verstanden. Das heißt, wie viel Anteil würdest du sagen, an so einem Projekt ist häufig Datenaufbereitung oder wie groß kann man sich die Rolle davon vorstellen?
Daten, das ist auch, die wollen dann die Magie sehen, den Zauberstab, jetzt holen wir die KI und die löst alles. Ja. Mit Daten zu arbeiten, wenn du unglaublich Glück hast, sind 70% des Projektbudgets oder der Aufwände gehen in die Daten, es können 90-95% sein. Das ist überhaupt nicht glamourös, also man denkt immer, da kommt der Frankenstein und baut das künstliche Gehirn. Nee, also ganz großer Teil, wenn man es wirklich mal sauber machen will, und das habe ich leider nur bei den hausinternen Projekten bei uns immer hinbekommen. Das erste ist, du definierst dein Ziel. Wenn du das Ziel hast, dann hast du schon mal eine grobe Idee, welche Architekturen, so nennt man das, diese Machine Learning Algorithmen, welche in Frage kommen können. Dann weiß man schon mal sehr gut eigentlich, welche Art von Daten du brauchst. Klar, wenn ich was mit Bildern brauche, brauche ich irgendwie Bilder, aber muss ich halt annotieren. Wie muss ich annotieren? Dann überlegst du dir einen Annotationsguide. Das heißt, du sprichst mit den Fachleuten und fragst, wie wird annotiert? Ja, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel hatten wir ein Beispiel, wo wir für einen Kunden Teile einer Schiene markieren mussten. Mhm. Und die einen Annotatoren haben einen ganz kleinen Teil markiert. Ja. Und die anderen haben so viel annotiert, weil für die einen Experten gehörten die Schraubungen von sogenannten, es ging um Isolierstöße, gehörten die Schraubungen zu dem Objekt, das markiert wurde, hinzu. Mhm. Und zu den anderen haben gesagt, nee, die Schrauben gehören da nicht dazu, das in der Mitte gehört dazu. Das heißt, selbst die Fachleute können unterschiedlicher Meinung sein. Und das heißt, man muss vorher dafür sorgen, dass die Fachleute sich einig werden. Das ist schwer, dass die Fachleute sich einig werden. Das heißt, man muss also entscheiden, welche Daten wollen wir, was wollen wir drauf markieren und annotieren, weil die Maschine muss ja irgendwas lernen, du musst dir ja ein Ziel geben, jedenfalls beim sogenannten überwachten Lernen, und darauf läuft es am Ende meistens hinaus. Und dann musst du sagen, nach welchen Regeln annotieren wir das. Das ist richtig viel Zeit. Das ist überhaupt nicht technisch, sondern wie bei vielen IT-Projekten, es ist das Menschliche, die Koordination, die Leute an einen Tisch bringen, das rausfinden.
Ja, also ich verstehe richtig, wenn Unternehmen beispielsweise schon Ergebnispaare irgendwie zusammen hat, also das ist der Input, das ist der gewünschte Output und das irgendwie 40.000 Mal, dann ist das schon eine gute Datenbasis, um damit ein Modell zu trainieren, oder?
Ja, wenn man Glück hat, wenn alles richtig gemacht wurde. Das Problem entsteht manchmal, und das ist sehr traurig, wenn Unternehmen schon quasi weiter sind im Verständnis und verstehen, wie wichtig Daten sind, und haben ganz fleißig Daten gesammelt, vielleicht sogar schon annotiert, haben aber vorher niemanden gefragt und haben dann einen kleinen Fehler drin, wo sie sagen, es tut mir furchtbar leid, aber wir können die Arbeit so nicht verwenden, wir müssen nochmal anfangen. Das ist sehr hart. Meistens gibt es dann Tricks, dass man das trotzdem noch verwenden kann, passiert zum Glück nicht so oft. Also wenn jemand in so einer Situation ist, die erste Regel, wenn man keinen Fachmann hat, man hat keine Zeit und man weiß, wie wichtig die Daten sind und man, oh Gott, wir haben, seit Monaten machen wir das und die Daten werden nicht gespeichert. Wenn man sich's irgendwie von der Menge her bezahlen kann, erstmal alles total blind, ohne nachzudenken, auf einen Haufen werfen, weil dann geht nichts verloren. Und dann kann man hinterher, also weglöschen können wir beim Datenaufbereiten immer. Und dann, wenn es uns ans Annotieren geht, die Annotation kann ich ja noch später machen, solange die Fachleute noch da sind. Und da kommt es dann nach dem Datenhandbuch, dann wäre beim nächsten Schritt, da muss man überlegen, wie annotiere ich. Manchmal ist es total simpel, wenn ich zum Beispiel nur Bilder klassifizieren will, dann brauche ich keine Software. Dann gebe ich den Leuten die Bilder und sage, mach drei Ordner, Klasse A, Klasse B, Klasse C, und schieb die Bilder in die passenden Ordner. Fertig. Und manchmal brauche ich spezielle Software, wenn ich sehr komplexe Sachen machen will, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, kennen wir diese, markiere alle Schilder.
Ja, okay. Und um das einmal vom Prozess her vielleicht so ein Stück weit zu Ende zu denken, man hat jetzt irgendwie gesagt, okay, das ist das Zielbild, das sind unsere Daten, da haben wir jetzt einen Annotationsguide irgendwie oder haben schon welche annotiert. Was kommt als nächstes?
Dann läuft das Annotieren. Dann kann man parallel anfangen, oder das kann man natürlich auch schon vorher machen. Viele der Sachen lassen sich parallelisieren. Dann muss ein Experte hingehen, um mögliche Modellarchitekturen herauszufinden. Immer vorausgesetzt, also ich habe noch nicht herausgefunden, dass es bereits ein Modell gibt, was mein Problem löst. Wenn ich zum Beispiel einfach gesprochene Sprache in Text umwandeln will, das nennt sich Speech-to-Text, dann mache ich das nicht mehr, da gibt es fertige Modelle für. Das heißt, das muss der Experte auch vorher machen, dass man nicht diese sehr kostenaufwendige Datensache macht. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Es gibt kein fertiges Modell, das wissen wir. Dann gehe ich parallel hin und dann gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Und man sollte immer, wie immer so einfach und so dumm wie möglich machen, um Geld zu sparen und möglichst viel wiederverwenden. Dann gucke ich, ob es zum Beispiel, wenn es kein fertiges Modell gibt, aber es gibt vielleicht ein Modell, das ein ähnliches Problem löst, das so ähnlich ist, dass ich sagen kann, ich kann von diesem Modell zwar nicht wirklich das Gelernte verwenden, aber ich kann den Code zum Trainieren verwenden, ich kann die Paper lesen, um zu verstehen, das heißt, jemand anders hat 90% der Arbeit schon gemacht, ich kann vielleicht sogar den Code übernehmen, weil er Apache lizenziert ist, das ist eine Software-Lizenz, die sehr viel erlaubt, und dann lasse ich quasi, dann muss alles, was ich dann machen muss, ist diesen existierenden Code verstehen, das wieder zum Laufen zu bringen und mit meinen eigenen Daten nochmal neu machen. Das ist schon aufwendig genug, das kann, wenn man Glück hat, und es ist ein Standardfall, kann es einen Tag dauern. Das kann aber auch 2 Monate dauern, wenn ich mich durch dieses, das ist dann halt meist noch nicht so schöner Code, wenn es aus der Forschung kommt, bis ich das auseinanderklamüsert habe. Wir haben jetzt zum Beispiel ein super spannendes Paper gefunden, das ein Problem für einen Kunden gelöst hat, um Sachen auf Bildern zu erkennen. Und wir haben uns schon gefreut, weil auch der Code war da, aber das Modell nicht. Da war dann der Grund, dass das Modell nicht da war. Aber der Code war so fürchterlich, dass wir 2 Wochen gebraucht haben, bis das Training angefangen hat zu laufen. Also das ist manchmal ein bisschen knifflig.
Ja. Okay, und dann verstanden, dann läuft das Training.
Genau.
Das heißt, es läuft mit vielen Datensätzen einfach durch.
Genau, das kommt dann drauf an. Wenn ich einen einfachen Machine Learning Algorithmus habe, dann dauert das 5 Minuten auf dem Laptop. Mhm. Oder es dauert 2 Wochen auf dem GPU-Cluster. Das hängt ganz vom Modell und vom Problem ab. Auch da, klar, man hört immer, diese großen, tollen Modelle sind so toll und man kann mit viel Rechenpower viel rausholen. Aber irgendwann lohnt sich das auch nicht. Dann kostet es nur Zeit und Geld. Das heißt, es ist auch richtig, hier die richtige Größe zu nehmen.
Ja, okay. Und wenn es dann trainiert ist, das Modell, kommt auch irgendwie ein Schritt nachher, bevor es irgendwie in die produktive Anwendung kommt?
Auf jeden Fall, sogar sehr viele. Und das ist etwas, was viele Leute dann wundert, wenn wir an dem Punkt sind, okay, wir haben die Daten und was absolut selten ist, die Daten sind gut und alles stimmt. Das ist leider wirklich nur 10% der Projekte, weil meistens fangen da die Diskussionen an und die Sachen laufen aus dem Ruder. Aber wenn man das dann hat und dann läuft das Training durch und dann wundert man sich, ja, das funktioniert ja gar nicht. Das habe ich auch schon oft gehört, so, ja, weil es der erste Wurf ist, weil wir kennen das aus der Softwareentwicklung, das passiert sogar öfter bei Leuten, die viel Ahnung mit Softwareentwicklung haben. Wenn da fehlerfrei was durchläuft, dann sind wir eigentlich fertig. Schreiben wir noch ein paar Unit-Tests, machen all unsere schönen Testsachen drumherum und machen das alles ordentlich mit Schleifchen drum. Aber dann war es das eigentlich. Beim Machine Learning passiert dann manchmal was Lustiges. Das funktioniert so ein bisschen. Und das hängt davon ab, auch diese Projekte sind jetzt ein idealisierter Ablauf. Man kann auch andere Sachen machen, sogenannte Hyperparametersuche. Das Problem ist, ich habe jetzt ein Modell, das sollte eigentlich funktionieren, und dann habe ich da aber 7 Parameter, die Learning Rate, den sogenannten Scheduler. Da gibt es lustige esoterische Einstellungen. Und nur weil das quasi einmal funktioniert hat in dem Paper für einen Datensatz, kann es sein, dass bei deinem Datensatz nicht mehr so gut funktioniert. Und dann muss ich anfangen, dran rumzujustieren. Oder ich merke dann nach dem 3., 4., 5. Training, es wird ein bisschen besser durch die Justiererei, aber nicht wirklich. Dann merke ich auf einmal, nee, war doch nicht die richtige Architektur. Und meistens hat man eine Liste von Kandidaten. Das sind dann Educated Guesses, die hoffentlich durch auf Erfahrung und Education auf Ausbildung basierenden Wissen.
Ja.
Aber dass du beim ersten Mal gleich richtig liest, perfekt. Und selbst wenn du super gut liest, lohnt es sich eventuell noch eine zweite, dritte Alternative auszuprobieren, um nochmal was rauszukommen. Denn das Problem bei den Sachen ist, diese Qualitätsmaße, da gibt es halt Qualitätsmaße. Woher weiß ich denn, dass ich überhaupt ein gut genuges Modell habe? Das ist auch etwas, was vorher dann mit dem Kunden besprochen werden muss, das Field Expectation Management. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für dich, für die Afritz, ein Modell trainiere, irgendeine Aufgabe zu lösen, vielleicht fällt uns gleich noch ein schönes Beispiel ein.
Ja.
Die Frage, wir wissen jetzt beides, haben wir immer wieder wiederholt, Machine Learning, oder das sollte man jetzt nochmal deutlich sagen, kein Machine Learning-Verfahren wird 100% korrekt sein. Wir wissen alle, dass Software Tonnen von Fehlern hat und wir lassen mal all die Sachen weg, aber in einer idealisierten Welt ist es möglich, eine Software fehlerfrei zu schreiben. Die ist deterministisch, ich habe alle Fälle abgedeckt, bin fertig. Die NASA schafft sowas, wenn die eine Sonde baut oder so. Normale Software hat immer Fehler, aber die Fehler, wenn es gut gebaut ist, sind dann wirklich, wirklich selten.
Ja.
Und wenn der Fehler auftritt, kann ich gucken, warum, und kann ihn auch beheben. Ein Machine Learning Modell wird immer eine Fehlerquote haben. Immer. Weil es halt so ein Statistik, da ist da meistens irgendwas, auch wenn es kein neuronales Netz ist, immer irgendwas mit Statistik und Heuristiken und so, ist immer eine Approximation. Das wird immer einen Fehler machen. Und dann muss ich den Kunden fragen, mit wie viel Fehlern könnt ihr leben? Und dann wird es richtig kompliziert. Es gibt ja unterschiedliche Fehler. Ja, es kann ja zum Beispiel, mach mal einen Spam-Filter, das versteht jeder. Das ist übrigens ein super Beispiel für ein Machine Learning-Verfahren. Jeder, der kennt den Spam-Filter, der bei der E-Mail den Mist aussortiert, das sind Machine Learning Modelle, nicht unbedingt neuronale Netze. Und dann ist die Frage, was ist dir lieber? Du kriegst noch ein bisschen Spam, aber alles, was nicht Spam ist, landet garantiert in deinem Posteingang. Das ist das, was die Leute eher wollen. Oder aber ich flex dir garantiert den gesamten Spam weg, aber ab und an geht auch mal eine Geschäfts-E-Mail flöten.
Ja.
So. Und das sind Arten von Fehlern, die muss man gegeneinander abwägen. Und je nachdem, in welchem Bereich ich bin, ist das eine besser oder das andere. Und dann muss ich, und dann kommt noch dazu, dass je nachdem, was für eine Art von Problem ich löse, ich sehr unterschiedliche Metriken habe. Wir haben jetzt nur von der Genauigkeit gesprochen. Das ist das, was jeder sofort kennt. Die sogenannte Accuracy. Wie viel Prozent der Entscheidungen sind richtig? Und dann, wenn man zum Beispiel sowas hat, so 99% hört sich super an. Jetzt sage ich dir was. Ich trainiere dir in 0 Sekunden ein Machine Learning Modell, das auf Ebola in Blutproben testet. Mhm. 99,99% korrekt. Warum? Wir testen nur deutsche Blutproben und wir haben hier praktisch nie Ebola.
Ja.
So, das heißt, das Modell sagt einfach immer, nö, kein Ebola. Ist zu 99,99% korrekt.
Ja.
Oder ich baue dir einen Spam-Filter, der jede Spam aussortiert. Geht noch schneller. Ich sage einfach, das ist Spam, ohne es mir anzugucken.
Ja.
Wenn ich echt viel Spam bekomme, bin ich locker bei einer Genauigkeit von 50-80%. Hört sich toll an, ist aber nutzlos.
Mhm.
Das heißt, diese einfache Genauigkeit ist manchmal Quatsch.
Das heißt, wir sprechen über eine Fehlertoleranz sowohl bei False Positives, also positiven Fällen, die irgendwie aussortiert werden, aber auch den False Negatives.
Ja. Sollten wir nochmal kurz erklären. Also wenn man unterscheidet eine Reihe von Fehlern, es gibt bei Klassifizierungsaufgaben, wenn wir bei anderen Aufgaben sind, gibt es dann wieder andere Begriffe. Ein False Positive wäre beim Spam. Mhm. Eine Mail, die kein Spam ist, wird als Spam, also positiv getestet, ein falsches Positiv. Und dann gibt es ein False Negative, wer die Spam-E-Mail kommt rein, wird als Geschäfts-E-Mail akzeptiert, es wäre False Negative.
Ja.
Genau, und dann bekommt man, und dann fängt man an mit sogenannten Confusion Matrices, und das Problem an der Stelle ist, dass es da sehr abhängig vom Problem muss derjenige, der das macht, die richtige Metrik wählen, und da gibt es viel, viel mehr andere noch.
Mhm.
Und die muss man dann auch dem Kunden verständlich machen.
Mhm.
Ja, und da muss auch jeder ein bisschen dann offen sein für, okay, ich will jetzt erstmal lernen, wie messe ich denn jetzt das Problem? Und dann muss in der Dynamik mit dem Kunden schön ausdiskutiert werden, was ist für euch das Richtige? Weil manche Modelle auch dann unterschiedliche Genauigkeit.
Das heißt, um nochmal irgendwie im Prozess von so einem ML-Projekt zu bleiben, es gibt am Anfang irgendwie, was soll rauskommen, ich sammle Daten, ich annotiere die, ich trainiere, und dann tritt so ein iterativer Prozess in Gang, der vielleicht ein, zwei, drei Schleifen braucht.
Eher 50 bis 100.
Ja.
Da sind die Leute nämlich auch überrascht.
Okay. Also das sind dann aber alles Testschleifen hinten dran, die alle dann nochmal mit echten Daten, also quasi ein E-Test, ein integrativer Test sozusagen mit echten Daten, um zu sehen, passt es oder passt es nicht.
Also was man macht, ist, man unterteilt die Daten in drei Datensätze. Man möchte erstmal sagen, okay, in zwei. Eins zum Trainieren, eins zum Testen.
Ja.
Viele dieser Algorithmen können sich unheimlich gut Sachen merken. Das heißt, einfach alle Daten zum Training verwenden ist ein ganz böses No-No, weil dann funktioniert sofort, hey, 100% Genauigkeit, klar, weil alles auswendig gelernt wurde. Jetzt möchte man denken, ich splitte in Training und Test, das heißt Trainingset und Testset, ist aber auch gefährlich.
Okay.
Weil wenn ich immer auf diesem Testset teste, dann drehe ich meine Parameter so lange, bis das Testset super gut passt, und dann kommt es in die echte Welt und alles geht schief. Das heißt, das Testset ist so ein bisschen, das ist sakrosankt. Das muss ich ganz behutsam weg tun. Und dann gibt es nämlich noch ein zweites Testset, das nennen wir Validation Set. Das benutze ich, um diese ganzen Schräubchen zu drehen. Und im Grunde genommen, oft gleitet man dahin ab, zu oft das Testset zu testen, ist mir auch schon passiert. Da muss man dann gucken, ob man das verantworten kann. Aber ich mache quasi eine innere Schleife, das ist mit dem Trainingset und dem Validationset, und da versuche ich meinen Algorithmus zu feintunen, bis der klappt. Und da kann ich auch teilweise hunderte Iterationen drehen. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass das sauber programmiert wird, weshalb ich immer der Meinung bin, dass Leute erst gute Softwareentwickler werden sollten und dann Machine Learning Experten, anstatt umgekehrt, um ehrlich zu sein. Da stehe ich sehr allein mit dieser Meinung. Das muss sauber programmiert werden, damit ich eben an einem Tag zwei, drei, je nachdem, was ich trainiere. Wenn ein Training halt sehr lange dauert und ich brauche viele GPUs, dann kann ich nicht so schnell iterieren. Aber dass ich an einem Tag idealerweise ein halbes Dutzend Iterationen hinbekomme. Und dann sind 100 Tests auch nicht so schlecht.
Ja.
So, das heißt, das mache ich mit diesem Validation Set. Dann drehe ich an den Schräubchen. Und wenn ich genug an den Schräubchen gedreht habe, dann gucke ich einmal mit dem Testset. Und dann sollte die Performance immer noch gleich sein. Wenn ich dann super gut auf dem Validation Set war und super schlecht auf dem Testset, dann habe ich etwas, das nennt sich Overfitting. Das heißt, ich habe mein Modell überangepasst auf die Trainings-Validation.
Ja.
Genau, und dann kann ich große Schleifen drehen und kleine. Ich kann innere Schleifen drehen, ohne dass ich die Datenleute behelligen muss. Ich sage, meine Daten sind gut genug, oder gut, mehr Daten ist immer besser, muss man dazu sagen. Wie viel Daten brauchst du? Und dann ist die Antwort ja. Das heißt, das sollte immer weiter gesammelt werden. Aber manchmal merke ich auch dann gibt es noch viel mehr Analysen und Tests, die ich machen kann, das mit den Daten passt noch nicht. Weil wir haben zum Beispiel einen Case entdeckt, für den wir zu wenig Daten haben. Also das heißt, es kommt nicht nur auf die Gesamtmenge der Daten an, sondern ist mein Problem, zum Beispiel ich will Hunde und Katzen unterscheiden, ich habe 1 Million Katzenbilder und nur 10 Hundebilder. Super viele Daten, das nennt man unbalanciert. Das heißt, die Daten müssen auch balanciert sein.
Mhm. Was waren noch so Lerneffekte oder so Learnings aus vergangenen Projekten, wo du sagst, das ist wertvoll, auch vielleicht für Leute, die sich sowas in Zukunft überlegen?
Mhm. Also es gibt so ein paar schmutzige Dinge, die werden, ist das jetzt PR-technisch schlecht, aber wollen wir mal ehrlich sein. Also es nach außen hin ist jeder perfekt und weiß immer sofort alles und alle Projekte sind ein Träumchen. Das ist natürlich Quatsch. Die wichtigsten Learnings auf gut Erkenntnisse? Deutsch. Erkenntnisse. Man muss tatsächlich überlegen, wie es auf Deutsch heißt heutzutage. Die wichtigsten Erkenntnisse kamen dann, wenn es natürlich richtig übel schief gegangen ist. Mhm. Eine Grunderkenntnis, die ich relativ früh zum Glück gesammelt habe, auch wenn man zum Beispiel schon viel weiß und denkt, oh, meine Schätzungen sind schon ganz gut. Man denkt immer, also ich habe da einen relativ breiten Background und kann zum Beispiel dir zu jedem Modell was klugscheißern, worum es eine gute Idee ist.
Mhm.
Ja, und was ich gemerkt habe, egal auch wie selbstsicher ich werde in dem, was ich kann, da kommen Leute, die sind noch viel schlauer, die erklären dir, ja, das musst du auf jeden Fall mit dem Modell, mit den Eigenschaften machen und können das mathematisch herleiten und dann testest du es und es ist total Grütze und du nimmst irgendein komplett anderes Modell und testest einfach ein bisschen rum und das läuft wie Sau. Das heißt, in der Praxis, testen schlägt schlau überlegen. Hört sich nicht sexy an, aber einfach so viel wie möglich ausprobieren. Und dann sind wir wieder bei der Pipeline. Das muss alles automatisiert werden, auf Knopfdruck ablaufen, idiotensicher durchrattern, damit du so schnell wie möglich so viele Modelle mit so vielen Einstellungen wie möglich ausprobierst. Ausprobieren schlägt immer. Wenn man hinterher den Gewinner hat, ist es sehr sinnvoll, wenn man sich nochmal die Zeit nimmt, okay, ich habe eigentlich gedacht, Modell A ist besser. Wieso ist denn Modell B besser? Und da lernt man dann die Sachen draus, weil man immer irgendwas übersehen hat. Aber ich war mal für eine sehr kurze Zeit, habe ich versucht, beim Bonner Boxclub mitzuboxen. Da war ich lange nicht fit genug dafür. Respekt, falls es die noch gibt an dieser Stelle. Die hatten aber in ihrem in der Turnhalle ein Riesenplakat. Ausdauer schlägt Technik. Das fand ich mega, mega gut fürs Boxen. Und das stimmt beim Machine Learning auch. Klar, mehr zu wissen ist immer besser. Ja, sonst könnte es ja jeder sofort. Also man muss schon ein bisschen was wissen. Aber im Zweifelsfall ist schlaues, gutes, sauberes Engineering und einfach ganz viel ausprobieren besser als irgendwie sich was Wildes auszudenken. Und auch ganz wichtig, nie versuchen, Lessons, wir können ja gleich noch ein paar andere Sachen, nie versuchen, wirklich irgendwas komplett selber zu bauen. Das habe ich zum Glück ganz schnell gelernt am Anfang. Das ist aber der klassische Anfängerfehler. Immer wenn ich mit Neueinsteigern und Junioren arbeite, die sagen dann, okay, ich habe eine tolle Idee, wie man neuronale Netze selber bauen kann. Oder wie man das... Die wollen dann bei Null anfangen, weil das macht so Spaß, dieser Frankenstein-Effekt, sich so ein neuronales Netz aus selber wirklich from scratch, weil die haben irgendeine Idee. Und sage ich, ja, die Idee gibt's, da wurde 10 Jahre dran geforscht, da gibt's so ein halbgares Modell, das funktioniert nicht gut. Glaubst du wirklich, dass du jetzt in einer Woche was Besseres hinbekommst? Also selbst wenn wir selber trainieren, immer, 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 ohne Ausnahme, eine existierende Architektur verwenden. Wenn man echter Profi ist, vielleicht bin ich das, in manchen Projekten hingehen und diese Architekturen modifizieren. Zum Beispiel haben wir es nennt sich Convolutional Neural Networks, das sind bilderkennende oder bildverarbeitende arbeitende Netzwerke. Da haben wir zum Beispiel bei einem total etablierten Netzwerk die Input-Layer die allerersten Schichten ersetzt durch andere Schichten aus Gründen. Aber da habe ich dann der Rest, das waren 95% gleich. Und da haben wir nur, nachdem es erst nicht geklappt hat, die Standardideen geklappt haben, da haben wir dann mal ein bisschen ausprobiert. Und es ist so, die abgefahrenen Ideen, auf die man so stolz ist, die sich toll anhören, die der Kunde dann auch gerne hören möchte, weil man will ja ein bisschen diesen Shishi klappen. Man muss sie probieren, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Irgendwann muss man kreativ werden. Aber bevor ich kreativ werde, immer einfach.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil du das eben mit der Pipeline gesagt hast, dass das relativ stringent automatisiert ablaufen muss, um sowas wirklich zeitnah und wirtschaftlich irgendwie durchzubringen. Genau. Hast du da Empfehlungen, was für Frameworks oder was für Tools es dafür gibt? Oder ist das individuell?
Jein. Also eins der Frameworks, das ich bisher immer empfohlen habe, die sind jetzt von OpenAI gekauft worden und die schmeißen ihre Kunden raus. Das kann ich also nicht mehr empfehlen. Es gibt da ein ganzes Themenfeld, das nennt sich MLOps, Machine Learning Operations. Das ist so eine Mischung. Also ich möchte keinem MLOps-Experten zu nahe treten. Das kann man sehr professionell und auch sehr weit treiben. Das Problem ist, dass die Leute zu früh zu komplexe Frameworks und zu komplexe Tools machen wollen. In 90% der Fälle ein sauberes Skript, sauberes sogenanntes Dependency Management, die Softwareentwickler, die zuhören werden, wissen, was das ist, saubere Datenverwaltung, also eher in Tools zur Datenverwaltung investieren. Ansonsten reicht auch oft erstmal einfache Versionskontrolle. Wir haben die krassesten Sachen, die wir bisher gebaut haben, die haben ganz gut funktioniert, einfach nur mit Konfigurationsdateien. Ganz wichtig ist, dass man bei jedem, man nennt es Experimente, jedes Training ist ein Experiment, dass man jedes Experiment bis aufs letzte Komma nachvollziehen kann. Das heißt, man sollte alles, was das Experiment ausmacht, in Code oder in Konfigurationsdateien schreiben und die müssen in einer Versionskontrolle gelagert werden. Das ist etwas, was man als normaler Softwareentwickler so nicht sofort auf der Haube hat, wie wichtig, gut, dass Config-Dateien eingecheckt werden oder in die Versionsverwaltung gehen müssen viele, aber dass diese Konfigurationen ultra, ultra wichtig sind und die müssen in der Versionskontrolle festgehalten werden. Und dann reicht es sehr oft, wenn ich dann nur noch ein Skript schreibe, das einfach nur den Prozess ohne lustige Web-Oberflächen oder irgendwas automatisiert und sauber in eine Log-Datei das Ergebnis schreibt. Das ist schon erstmal genug für die meisten MLOps-Sachen. Viel wichtiger als diese Automatisierung, die Automatisierung mache ich mit sauberem Programmieren, so wie ich andere Sachen auch automatisiere, nützlich sind dann Tools, mit denen ich mir zum Beispiel die Ergebnisse von verschiedenen Testläufen parallel anzeigen lassen kann. Wie gesagt, mein persönlicher Favorite, den gibt's jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt dafür. Es gibt ein Tool, das sollte man sich zuerst angucken, wenn man wenig Geld hat. Das heißt MLflow. Das ist ein Open Source Tool, das für viele kleine Projekte schon ausreichend ist. Das kann man entweder selber hosten oder man kann es sich auch irgendwo mieten. Da kann ich mir dann zum Beispiel mehrere Experimente angucken und kann mir angucken, wie die Fehlerrate, die wird während des Trainings sehr oft parallel angeguckt, dann kann ich gucken, okay, hier geht die Fehlerrate flacht ab, hier scheint noch was zu sein und dann kann man verschiedene Analysen fahren. Also das lohnt es sich zum Beispiel, wenn ich, das erste ist saubere Versionskontrolle, saubere Skripte und wenn ich das habe, dann kann ich anfangen mit grafischen Tools, um mir die Ergebnisse anzeigen zu lassen. Das machen wir dann manchmal.
Ja, okay. Und um nochmal auf diese Frage der, ich sag mal, Wirtschaftlichkeit oder Sinnhaftigkeit von einem eigenen ML-Projekt irgendwie zu sprechen zu können, ab wann lohnt sich sowas? Und wenn jetzt Unternehmen drüber nachdenken, ab wann oder zu welchem Zeitpunkt ist auch einfache Logik sinnvoller, um das mit einer gewissen Genauigkeit einfach abzufrühstücken?
Also ich sollte immer erst versuchen, und das sage ich als jemand, der sein Geld damit verdient, immer erst mal gucken, ob ich es einfach sauber programmieren kann. Also nicht einfach sagen, also schon mal gar nicht sagen, wir brauchen KI, sprich LLMs, und auch dann nicht unbedingt sagen, wir brauchen ML, sondern erst mal gucken, ob ich es sauber programmieren kann. Und dann ist es ganz simpel, dann mache ich es anders. Weil Programmieren ist schneller, ich kann es besser überprüfen, ich kann besser Fehler rausfinden. ML wird immer dann praktisch, um diese unscharfen Probleme zu lösen. Ich sage immer, Machine Learning oder KI ist der Kleister. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe ganz normaler Code, ist wie ein sauberes, schönes Uhrwerk, sauber vermessen, wenn, dann kausale Ketten. Und dann gibt es immer so diese unsauberen Fragen, die ein Mensch sofort lösen kann. Ist das Spam oder nicht? Das kann ein Mensch sofort sehen. Das kannst du in keinen deterministischen Algorithmus gießen. Oder wenn zum Beispiel ein Experte hört, der Motor hört sich komisch an, wir sollten mal eine Inspektion machen. Das ist ein Bauchgefühl. Also im Grunde genommen, wenn ich programmiertes Bauchgefühl brauche, dann fange ich an mit Machine Learning. Oder wenn es einfach so komplex wird oder so verzettelt mit so vielen lächerlichen Unterregeln, dass irgendwann Sache so nähe ist. Ich weiß es halt. Also wenn die Antwort ist, wenn der Experte sagt, ich sehe das halt, dann ist es meistens Machine Learning oder KI.
Okay, ja, verstanden. Gibt es abschließend was, wo du sagst, das würde ich Unternehmen raten, abgesehen von Datenqualität und Datenaufbereitung, wenn sie sich irgendwie so einem ML-Projekt nähern wollen?
Es ist immer sehr gut, wirklich mit Basics anzufangen. Also das, was wir heute gesagt haben, sich wirklich zu verinnerlichen. Also es ist keine Magie, das sagen wir immer wieder. Es ist nicht glamourös und es gibt auch keinen fertigen Zauberstab, mit dem man einfach was aus dem Hut ziehen kann. Also man muss bereit sein, mitzuarbeiten. Mhm. Das heißt, entweder wenn es das eigene Team ist oder ein Dienstleister, also die Machine Learning-Leute, einzuarbeiten in die Domäne. Die müssen verstehen, was das Problem ist. Das ist auch etwas, das habe ich eben weggelassen. Das heißt, die Machine Learning Engineers oder wie immer ich die Leute denke, die das bauen, die müssen verstehen, was ich da mache. Mhm. Ja, also ob das jetzt, keine Ahnung, Autoreifen sind oder was, ich muss wirklich verstehen. Und dann bereit sein, ein bisschen über Machine Learning zu lernen. Man muss nicht ins Detail gehen. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir versuchen mit unserem Podcast. Ja, also unseren Podcast bitte weiterhören und zuschauen. Es gibt auch gute Online-Kurse für Einsteiger. Da empfehle ich zum Beispiel immer, ich glaube, der ist sogar von, ich weiß nicht, ob es Wirtschafts- oder das Bildungsministerium ist, der heißt Elements of AI. Mhm. Disclaimer, das ist eine kommerzielle Firma, irgendwie aus Skandinavien. Ich kriege von denen kein Geld. Aber da gibt es einen kostenlosen Einsteigerkurs, der ist auf Deutsch übersetzt, gesponsert von, wie gesagt, Ministerium XY. Den Link, den packen wir dann in die Beschreibung. Und den kann ich zum Beispiel empfehlen. Mhm. Also erstmal so ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man wirklich Machine Learning verstehen möchte, gibt es ein sehr schönes Buch. Das ist in der deutschen Übersetzung leider nicht so gut. Das heißt, You Look Like a Thing and I Love You. Und zwar, der Titel ist deshalb der, weil die Autorin in dem Buch eine KI drauf trainieren wollte, tolle Anmachsprüche zu lernen. Mhm. Und dann gab es halt auch so ein Fehlermaß und das KI-Modell hat dann gesagt, der beste neue Anmachspruch, den ich dir sagen kann, ist You look like a thing and I love you. Das ist natürlich auch wunderschöner. Das gibt's auch auf Deutsch. Die ist leider nicht so lustig, die deutsche Übersetzung, aber auch gut. Ich denke, das Buch kann man auch da reinpassen. Das Tolle an dem Buch ist, man muss keine Technik verstehen. Das erklärt es sehr intuitiv. Also sich so ein bisschen dem Thema nähern. Eine ganz wichtige Sache ist, sicherstellen, dass die Leute, die daran teilnehmen, auch bereit sind, dass das Projekt ein Erfolg ist. Also alle Projekte, immer wenn es holprig wurde, hingekriegt haben wir es am Ende immer. Es war immer ein People Person. Es ist immer an Reibereien gescheitert. Mhm. Also ein Grund ist, dass Leute wegen dieser ganzen Medien gerade sehr skeptisch zum Thema KI sind und sehr dagegen arbeiten und das kaputt machen wollen, so früh wie möglich. Also gucken, habe ich quasi eine Gegenhaltung im Team oder sind auch wirklich alle bereit? Dann ein weiteres Problem ist leider manchmal, dass das Thema halt sehr sexy ist und alle ein Stück abhaben wollen. Mhm. Und Abteilung A kriegt das Projekt und Abteilung B will es aber. Mhm. Hatte ich auch schon. Ist sehr, sehr knifflig. Mhm. Wenn man dann noch als Dienstleister dazu kommt, um das Problem schneller zu lösen. Ich habe es schon öfter erlebt, dass quasi dann der Dienstleister als Bedrohung wahrgenommen wird, weil die Inhouse-Leute sagen, das ist ein wichtiges, tolles, neues Thema, das will ich lernen, nehmt mir das nicht weg, diese Chance zu lernen. Ja. Und von oben kommt dann, ja, aber wir müssen schnell fertig werden, wir brauchen einen Experten. Mhm. Ein guter Experte, und da ist es auch wichtig, dass man diese Angst beim eigenen Team vorher erkennt. Und dann muss man dann halt auch dafür sorgen, dass der Dienstleister auch den Know-how-Transfer vornimmt. Dass man sagt, pass auf, dass die Leute zusammenarbeiten, dass also nicht von oben an gesagt wird, du bist zu doof, der kann das. Dann ist das Projekt eigentlich schon tot, weil irgendwann muss man zusammenarbeiten und die Leute haben überhaupt keine Lust mehr zusammenzuarbeiten. Ja. Das heißt, die Hauptprobleme beim ML, wirst du mir beipflichten, wie in jedem IT-Projekt, es sind immer organisatorisch, menschlich, emotionale Probleme. Wenn die Daten, also es gibt nur ein Problem, es kommt dazu, die Daten. Also die gleichen Probleme wie bei jedem IT-Projekt plus Daten.
Oh ja, okay. Sehr cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt mal so einen groben Rundumblick zum Thema Machine Learning und wie man das, ich sag mal, eigens in Unternehmen implementieren kann, bekommen. Falls es auch da wieder Fragen zu gibt, glaube jeder hat gemerkt, Christoph brennt dafür.
Ich möchte bitte noch eine zweite, dritte, vierte Folge machen. Das heißt also, wenn jemand noch mal ganz genau wissen möchte, welche Erfolgsmetriken braucht man, also gerne auch immer da wieder die Fragen, dann gehen wir da noch mal ins Detail ein. Aber
ja, super gerne.
Ja. Dann vielen Dank für deine schlauen Fragen und fürs aufmerksame Zuhören.
Fürs Zuhören, genau, danke.
Euch auch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörer, das war unser Blick hinter die Kulissen von ML-Projekten. Weniger Magie, mehr Handwerk als gedacht, oder? Wir hoffen, wir konnten euch einen realistischen Einblick geben, was euch bei eurem eigenen ML-Projekt erwartet. Teilt uns gerne eure Fragen, Wünsche und Gedanken zur heutigen Folge über die E-Mail in der Beschreibung mit. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Künstlich Klug wieder mit dabei.